Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, wie oft jeder Einzelne von euch die Bibel durchgelesen hat. Ich werde jetzt nicht um Handzeichen bitten. Aber wenn du bereits die ganze Bibel durchgelesen hast, dann hast du auch die Bücher der Könige gelesen. Und das ist in großen Teilen praktisch eine Übersicht der Könige Israels, angefangen vom Ende der Herrschaft Davids, über die Teilung des Königreiches bis zu den Wegführungen des Volkes Gottes in die Gefangenschaft. Und im Großen und Ganzen ist es eher eine traurige Geschichte mit wenigen Lichtblicken. Bei jedem neuen König, von dem man liest im Laufe der Bücher, kann man gespannt sein, wie Gott sein Leben beurteilt. Und oft fällt die Beurteilung nicht gut aus. Nach Saul, David und Salomo teilt sich Israel in zwei Teile. Das Nordreich, das behält den Namen Israel, und das Südreich, das heißt Juda. Schauen wir uns das Südreich ein bisschen an, das geistlich gesehen im Vergleich zum Nordreich besser dasteht. Der erste König Judas heißt Rehabeam. Gottes Urteil über die Zeit seiner Herrschaft ist: Und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Das ist ja schon mal kein so guter Anfang in das neue Königreich. Dann kam Abia. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Der nächste König war Asa. Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Die Höhen freilich wurden nicht abgeschafft. Doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn sein Leben lang. Bei den Höhen handelt es sich um Überreste von dem Götzendienst, den die Nationen, die dort früher gelebt haben und die in der Umgebung gelebt haben, praktiziert haben. Und es gibt die Ansicht, dass sie praktisch diese Höhen und das Ganze drumherum verwendet haben, einfach nur die Gottheit ausgetauscht haben und statt irgendeinen Baal haben sie dann den Herrn Israels, den Gott Israels angebetet. Aber auch wenn das stimmen sollte, ist das dennoch nicht die Art und Weise, wie Gott angebetet werden wollte. Er hat ja genau gesagt, wie er angebetet werden wollte, und das war es nicht. Jedenfalls hatten diese Höhen mit Götzendienst zu tun. Dann kam Josaphat und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Doch kamen die Höhen nicht weg, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. König Joram von Juda, und er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, wie das Haus Ahabs tat. Denn die Tochter Ahabs war seine Frau und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Juda im Vergleich zu Israel geistlich besser dasteht. In Israel wurde noch einiges mehr an Götzendienst betrieben und deswegen, wenn es hier heißt, er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, ist das etwas Negatives. König Ahasja, und er wandelte auf dem Weg des Hauses Ahabs und tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie das Haus Ahabs, denn er war ein Schwiegersohn des Hauses Ahabs. Dann ist der König Ahasja gestorben. Seine Mutter Athalia hat das mitbekommen und es ist unglaublich, was sie gemacht hat. Sie hat alle königlichen Nachkommen umbringen lassen. Und sie hätte alle ausgerottet, aber einen, den Joas, den hat sie nicht erwischt. Der wurde versteckt vor ihr Und so wurde er gerettet. Und einige Zeit später ist er König geworden, der König Joas. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange ihn der Priester Jojada unterwies. Nur die Höhen kamen nicht weg. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Dann kam König Amazia, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht so wie sein Vater David, sondern ganz so, wie es sein Vater Joas getan hatte. Nur die Höhen kamen nicht weg, sondern das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Dann kam König Asaria oder Usia auch genannt. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater Amazia getan hatte. Nur dass die Höhen nicht wegkamen, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. König Jotham war der Nächste. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater Usia gehandelt hatte. So handelte auch er, nur dass die Höhen nicht wegkamen. Denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Dann wurde es richtig schlimm, König Ahas. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David. Er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Und der Text gibt da noch mehr Details, die ich an dieser Stelle euch ersparen möchte. Es ist kein schönes Bild. Und dann kam der König, den wir uns etwas genauer anschauen wollten. Der König Hiskia. Das war also der ganze Hintergrund seiner Herrschaft. Schlagen wir dazu 2. Könige 18 auf. Es gibt übrigens für die, die gerne mitschreiben und selbst weiterforschen, 3 zentrale Texte in der Bibel, in denen es um den König Hiskia geht. Der eine Text ist 2. Könige 18 bis 20. Der andere Text ist 2. Chronik 29 bis 32. Und dann nochmal in Jesaja 36 bis 39. Diese Stellen können helfen, die Geschehnisse in seinem Leben besser zu verstehen. Aber unser Text steht in 2. Könige Kapitel 18. Da heißt es: Im 3. Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Mit 25 Jahren wurde er König und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Was für ein Lob! Die Bibel vergleicht ihn hier mit dem Mann, von dem Gott auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Und nicht nur das, sondern der Text sagt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz, wie es sein Vater David getan hatte. In gewisser Weise war es also so, als wäre die Herrschaft Davids wieder da, weil da ist einer, der genauso handelt, der ganz nach den Wegen, ganz auf den Wegen Davids geht. Und er tut, was recht ist in den Augen des Herrn. Lesen wir weiter. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Endlich ist ein König aufgestanden, der es wirklich ernst meint mit dem Herrn, der nicht auf irgendwelche Kompromisse aus ist, sondern der dem Herrn wirklich ganz nachfolgen möchte. Während andere zwar dem Herrn nachfolgen wollten, aber gleichzeitig immer noch diese Elemente des Götzendienstes duldeten in ihrem Leben, hat Hiskia all dies zertrümmert. Die Schlange, die Mose viele Jahre zuvor gemacht hatte, da gibt es ja diese eigene Geschichte mit der Plage, die das Volk Israel getroffen hat und die Lösung, die Gott geschaffen hat, dass sie einfach auf diese Schlange schauen sollten, um gerettet zu werden. Diese Schlange war ebenfalls zum Objekt einer Art von Götzendienst geworden. Sie haben das als Objekt verwendet, dem sie geräuchert haben. Das war ja nicht die Idee, die Gott hatte. Es ging einfach dem Herrn darum, dass sie das tun, was er ihnen sagt. Und auch wenn es unwahrscheinlich scheint, dass das irgendwas bringen könnte, die, die auf den Herrn gehört haben und dahingeschaut haben, die wurden gerettet. Aber all das wurde jetzt praktisch ins Gegenteil verkehrt, indem die Leute dieser Schlange angefangen haben zu räuchern. Auch dies beseitigt Hiskia. Also er meint es wirklich ernst. Wir lesen weiter, ab Vers 5. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Also das heißt nicht, dass er besser als David war, weil es geht ja hier speziell um die Könige von Juda nach der Teilung von Israel und Juda. Aber er hat dem Herrn so sehr vertraut, dass Gottes Wort hier sagt, dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war. Er hing an dem Herrn, wich nicht ab von ihm und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. So viele lobende Worte finden wir hier über den König Hiskia und sein Vertrauen auf den Herrn und seine Nachfolge. Bei so einem König, bei so einer Hingabe wird doch der Herr sicherlich seinen Segen schenken, oder? Er wird doch sicher die Zeit seiner Herrschaft zu einer goldenen Zeit voller Wohlstand und Frieden machen. Ist das nicht irgendwie etwas, was man direkt so annehmen könnte? Na klar, der dient doch dem Herrn, er vertraut doch dem Herrn wie sonst keiner. Und dazu noch das, worauf dieser Text in 2. Könige, was dieser Text nicht so richtig ausführt, ist die geistliche Erweckung, die es im Volk unter König Hiskia gegeben hat. Wie er den Tempel und den Priesterdienst wiederhergestellt hat. Wie er versucht hat, auch die Menschen aus dem Nordreich, obwohl das Volk geteilt war, er hat versucht, die Menschen auch aus dem Nordreich wieder zum Herrn zurückzubringen. Und hat sie eingeladen, zu kommen und zusammen in Jerusalem zu feiern. Diese Dinge sind in 2. Chronik beschrieben, in dem Abschnitt, den ich vorhin genannt habe. Dann lesen wir, und der Herr war mit ihm. Und überall, wo er hinzog, hatte er Gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Bis dahin war Juda eine Art Vasallenstaat der Assyrer. Und sein Vater Ahas hatte zu dieser Situation wesentlich beigetragen. Und nun sagte sich Hiskia von ihnen los. Und er schlug die Philister bis hin nach Gaza und dessen Gebiet, vom Wachturm bis zu den festen Städten. Also da haben wir es doch, eine goldene Zeit, nur Siege und Erfolge allseits, mit denen der Herr die Treue und Nachfolge des Königs Hiskia belohnt, oder? Lesen wir weiter, ab Vers 9. Es geschah aber, im vierten Jahr des Königs Hiskia. Das war das siebte Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da zog Salmanassar, der König von Assyrien, gegen Samaria herauf und belagerte es. Und er eroberte es nach 3 Jahren. Im sechsten Jahr Hiskias, das ist das neunte Jahr Hoseas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien hinweg und siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluss Gosans, und in den Städten der Meder an, weil sie der Stimme des Herrn ihres Gottes nicht gehorcht und seinen Bund gebrochen hatten. Alles, was Mose, der Knecht des Herrn, gebot, sie hatten nicht darauf gehört und es nicht getan. Auf einmal ziehen hier dunkle Wolken in der unmittelbaren Nachbarschaft auf. Samaria, das gehört zum Nordreich Israel, wird von den Assyrern belagert und nach 3 Jahren eingenommen. Das hat sich also eine ganze Weile hingezogen. Und Hiskia ist doch vom König von Assyrien abgefallen und diente ihm nicht. Was würde das für Juda bedeuten, wenn das Nachbarvolk, was ja eigentlich Teil eines großen Volkes ist, erobert wurde? In Vers 12 haben wir gelesen, was der Grund dafür war, dass sie erobert und weggeführt wurden. Wir haben gesehen, der Grund ist, weil sie der Stimme des Herrn, ihres Gottes, nicht gehorcht und seinen Bund gebrochen hatten. Das war der Grund. Aber Juda hat doch zumindest jetzt unter König Hiskia auf den Herrn gehört. Da sollten sie doch verschont bleiben vor diesen Feinden, oder? Weiter heißt es, aber im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Wie kann das sein? Hiskia hatte ihm doch so treu gedient. Und nun werden alle festen Städte Judas eingenommen. Womit hat er das verdient? Warum muss er das miterleben? Er, der mehr als alle anderen getan hat, die vor ihm in Juda waren, um zum Herrn zurückzukehren. Nicht nur er, sondern das Ganze, mit dem ganzen Volk zusammen. Er muss miterleben, wie alle Städte seines Reiches eingenommen werden. Warum lässt Gott das zu? Wenn die festen Städte eingenommen sind, dann brauchen wir uns über die unbefestigten natürlich gar nicht erst unterhalten. Also es war praktisch das ganze Land eingenommen. Alles, was vom Reich wohl übrig bleibt, ist im Großen und Ganzen nur Jerusalem. Und was sollte Hiskia jetzt tun in dieser Situation? Er bekommt es jetzt offensichtlich mit der Angst zu tun. Da sandte Hiskia, der König von Juda, Boten zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, ich habe mich versündigt, ziehe ab von mir. Was du mir auferlegst, das will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia dem König von Juda 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Und Hiskia gab ihm alles Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand. Zu jener Zeit ließ Hiskia, der König von Juda, das Gold abschneiden von den Türen an der Tempelhalle des Herrn und von den Pfosten, die er selbst hatte überziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien. Wie verzweifelt muss er gewesen sein, um zu solchen Maßnahmen zu greifen? Dass er Gottes Tempel beraubt, obwohl er doch derjenige ist, der dem Herrn so sehr vertraut hatte. Doch auch nachdem er all dies bezahlt hatte, hatte er keine bleibende Ruhe vor den Assyrern. Der König von Assyrien sandte einige seiner Diener mit einem großen Heer nach Jerusalem und belagerte es. Also das ist die letzte Stadt, das ist die Hauptstadt, da ist der Hiskia drin. Alles andere ist gefallen. Er hat alles bezahlt, er hat alles abgekratzt und jetzt wird er trotzdem belagert. Der König von Assyrien verhöhnte sogar den Herrn. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Und er versucht auf verschiedene Weisen, die Diener Hiskias und Hiskia selbst und das ganze Volk zu entmutigen, dass sie die Stadt aufgeben. Daraufhin wendet sich Hiskia an den Herrn durch den Propheten Jesaja. Und Gott schenkt seinem Volk eine gewaltige Rettung vor den Feinden, indem er einen Engel schickt, der diese riesige Streitmacht von 185.000 Soldaten in nur einer Nacht vernichtet. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob es zu jener Zeit irgendeine Macht auf der Welt gegeben hat, die dem König Hiskia noch hätte helfen können, rechtzeitig hätte helfen können. Aber der Herr hat es in einer Nacht verändert. Aber die Frage, die ich stellen möchte, ist, auch wenn Gott hier die völlige Katastrophe verhindert hat und diese wunderbare Rettung geschenkt hat, warum lässt Gott es überhaupt zu, dass sein treuer Diener in diese schreckliche und aus menschlicher Sicht ausweglose Lage kommt? Warum muss er diese Invasion miterleben? Nun können wir in verschiedene Richtungen denken. Auch Juda hatte sich ja an dem Herrn versündigt, auch in der kurzen Übersicht am Anfang gesehen haben, indem sie über viele Generationen hinweg Götzendienst betrieben haben und dem Herrn nicht treu nachgefolgt sind. Aber wenn das der Grund wäre, warum bekommt dann ausgerechnet Hiskia diese Strafe ab, wo er doch so treu dem Herrn gefolgt ist? König Salomo zum Beispiel hatte gegen Ende seines Lebens Götzendienst in Israel eingeführt und trotzdem musste er nicht einmal miterleben, wie sein Volk sich teilt. Zu seiner Zeit war alles ziemlich gut. Vielleicht ist dies auch die Strafe dafür, dass er das Silber und Gold aus dem Tempel des Herrn genommen hat. Aber das hat er doch erst getan, nachdem alle befestigten Städte eingenommen waren. Also die Invasion war ja fast schon am Ziel. Also ist das auch nicht wirklich der Grund. Gott antwortet dem König von Assyrien auf seinen Spott und auf diese Vergleiche mit anderen heidnischen Göttern und auf sein Rühmen, was er alles vorher eingenommen hatte und seine Väter. Und in dieser Antwort finden wir einen möglichen Hinweis auf den Grund, warum Hiskia dies miterleben musste. In 2. Könige 19, Vers 25 heißt es, das ist ein Text, der richtet sich an, von Gott richtet sich an den König von Assyrien. Hast du denn nicht gehört, dass ich dies längst vorbereitet und seit den Tagen der Vorzeit beschlossen habe? Nun aber habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte zu öden Steinhaufen verwüstet hast. Die militärischen Erfolge der Assyrer waren kein Zufall und sie stellten Gott vor keinerlei Probleme. Im Gegenteil, Gott hat ihre Feldzüge längst vorbereitet und beschlossen. Einen weiteren möglichen Hinweis finden wir in dem Grund, den Gott für ein anderes Ereignis nennt, das sich etwas später in Hiskias Leben zugetragen hatte. Da heißt es: Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Hier finden wir tatsächlich eine Begründung von Gott, warum er das zugelassen hat. Und es ist durchaus möglich, dass der Herr auch dieses Ereignis, diese Invasion der Assyrer aus ähnlichen Beweggründen zugelassen hat. Kann es also vielleicht sein, dass Gott auch bei der Invasion und Belagerung Hiskia auf die Probe stellen wollte? Vielleicht sollten wir hier noch einen Schritt zurückgehen. Woher nehmen wir eigentlich diese Idee, dass wenn wir dem Herrn treu nachfolgen, uns nichts als Friede und Freude begegnen sollte? Schauen wir doch in Gottes Wort. David, mit dem Hiskia verglichen wird, hat sehr viel Krieg und Leid in seinem Leben erlebt. Und das, obwohl er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Paulus schreibt über sich: Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Und dann spricht er weiter von verschiedenen Gefahren und Nöten, die er erlebt hat. Und schließlich, keiner hat mehr gelitten als Christus. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Übrigens, wenn jemand wissen will, wo das alles steht, kommt nach dem Gottesdienst bitte auf mich zu. Ich habe das alles hier. Der Gedanke, dass jemand, der Gott nachfolgt, grundsätzlich nicht leiden muss, ist nicht biblisch. Und wir finden das auch nicht im Leben der Glaubenshelden wieder. Und es ist sicherlich interessant zu erforschen, warum dieses oder jenes Ereignis in der Bibel passiert ist. Manchmal erklärt Gott seine Motivation selbst und wir erfahren direkt aus seinem Mund, was der tatsächliche Grund war. Und manchmal können wir, wenn wir fleißig sind, viele Hinweise finden, die nicht ganz an der Oberfläche liegen, die aber ein rundes Bild der Situation geben können. Aber so interessant es wäre, dies alles abschließend zu verstehen, denke ich, würde uns das nur bedingt weiterhelfen. Denn dann wissen wir immer noch nicht, warum Gott die nächste Sache zugelassen hat, auch wenn wir hier volles Wissen haben zu einer Frage. Und wie oft stehen wir auch in unserem eigenen Leben vor solchen Fragen? Warum lässt Gott das zu? Er kann doch alles machen, er hätte auch alles anders machen können. Warum bin ich in dieser Situation? Warum muss ich das erleben? Warum muss ich dieses Leid tragen? Und hier lauert eine Gefahr. Wenn wir uns davon abhängig machen, genau verstehen zu müssen, warum etwas passiert, dann berauben wir uns dadurch des Friedens, den wir haben könnten. Denn die Realität ist, solange wir hier leben, wird es immer wieder Fragen dieser Art geben. Und auf die meisten werden wir keine umfassenden und abschließenden Antworten finden, zumindest solange wir hier auf Erden leben. Aber wie können wir dann leben? Wie können wir Frieden haben? Indem wir dem vertrauen, der die Antwort weiß. Vertrauen ist der Schlüssel zu dem Frieden. Lasst uns von Hiskia lernen. In 2. Chronik 32, Verse 6 bis 8, da finden wir noch einige weitere Details zu dem, wie Hiskia in dieser Belagerungssituation gedacht hat. 2. Chronik 32, Verse 6 bis 8, da heißt es: Und er setzte kriegstüchtige Hauptleute über das Volk, also er war auch sonst sehr aktiv, auch im militärischen Sinne, hat viele Vorbereitungen getroffen, hat sich um das Wasser gekümmert, dass sie in der Stadt Wasser haben, und verschiedene andere Sachen gemacht. Und er setzte kriegstüchtige Hauptleute über das Volk und versammelte sie zu sich auf den Platz am Tor der Stadt, sprach ihnen Mut zu und sagte: Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Wir sehen diese Episode mit dem Raub vom Tempel. Das scheint eher einfach ein kurzer Fall oder eine Situation zu sein, wo Hiskia gestolpert ist. Vielleicht können wir das ein bisschen vergleichen mit Petrus, der, als Jesus auf dem Wasser gegangen ist, der ihn darum gebeten hat oder gefragt hat, dass er auch gehen darf. Jesus hat es ihm erlaubt, er ist gegangen und er ist auf der Oberfläche geblieben, solange er auf Jesus geschaut hat. Und in dem Moment, wo er auf die Wellen und den See geschaut hat, hat er angefangen, unterzugehen. Aber sobald er wieder sich zu Jesus gewendet hat, hat ihn Jesus gerettet. Und es scheint hier ähnlich abgelaufen zu sein mit dem König Hiskia. Aber wir sehen hier, wie viel Vertrauen er hatte in Gott. Wie gesagt, ich denke, der Schlüssel zu dem Frieden ist Vertrauen. Schauen wir auf die Macht Gottes. Gott hat Macht zu helfen. Und Hiskia war sich der Macht bewusst, die Gott hat. Er hat Macht, jederzeit einzugreifen und zu helfen und jede beliebige Situation von Grund auf umzukehren, auch wenn es sonst auf der Welt keine Macht gibt, die das ändern kann. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Schauen wir auf die Zeit Gottes. Gott hat keine Zeitnot. Er bestimmt, wann er was machen will. Diese Invasion war schon von langer Hand geplant. Und sein Handlungsspielraum ist nicht durch unser Zeitgefühl oder sogar unsere Lebenszeit hier auf Erden begrenzt. Petrus schreibt: Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Dies verneint nicht die Notwendigkeit, dass wir hier in diesem Leben Buße tun und uns zum Herrn wenden müssen, um gerettet zu werden. Aber manchmal kann uns etwas ungerecht erscheinen, einfach deswegen, weil wir nur einen Zwischenstand anschauen, in dem die Gerechtigkeit noch nicht wiederhergestellt ist. Es kann jedoch sogar Dinge geben, auf die wir selbst nach unserem Tod noch warten müssen. Ich will nur an die Stelle aus Offenbarung 6 erinnern, wo es heißt: Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Diese Menschen sind schon gestorben. sind getötet worden und warten hier immer noch darauf, dass der Herr Gerechtigkeit schafft. Und der Herr wird Gerechtigkeit schaffen, aber in der Zeit, die er bestimmt. Und ich habe diesen Gedanken schon mal in einer anderen Predigt erwähnt, aber er passt auch hier. Wenn wir unsere Lebensrechnung ohne den Faktor Ewigkeit machen, wird unsere Rechnung nie aufgehen. Wir werden immer einen Fehler drin haben. Denken wir also an Gottes Macht und an seine Zeit. Denken wir auch an die Weisheit und Liebe Gottes. Lasst uns daran denken, dass Gott weise und liebevoll ist und darauf vertrauen, dass er in all seiner Weisheit und in all seiner Liebe das Beste für uns tut. Er sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Dies gilt auch für das Leid, das wir erleben. Und lasst uns auch aufpassen, wie wir nach dem Leid mit dem Leid umgehen. Lasst uns danach streben, ein gesundes Verhältnis dazu zu finden. Josef zum Beispiel, der verkauft, versklavt und unschuldig eingesperrt wurde, hat viele Jahre später zu seinen Brüdern gesagt, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Und Hiskia sagte, nachdem er durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit nach einer Krankheit gesund geworden ist, siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Chuck Missler hat oft gesagt, Gott findet jeden Tag eine neue Art und Weise, uns zu fragen, vertraust du mir? Ich habe heute die Frage aufgeworfen, warum Hiskia leiden musste. Und wir haben uns von dieser Frage wegbewegt hin zu der Frage, die eigentlich noch relevanter ist für unser Leben. Vertraue ich Gott, egal was mir passiert? Denke ich an seine Macht, an seine Zeit, an seine Weisheit, an seine Liebe? Zum Schluss möchte ich noch ein Lied einspielen, das mir sehr wertvoll ist. Für die, die jetzt am Telefon dran sind und nicht von der Wand lesen können, was in dem Lied gesungen wird, lese ich nur kurz den wesentlichen Teil des Textes vor. Wenn du meine Nichtigkeit wegwaschen würdest, wenn du meine Worte wegnehmen würdest, wenn meine ganze Welt weggefegt werden würde, wärst du genug für mich? Würde mein schlagendes Herz immer noch singen? Wenn ich alles verlieren würde, würden meine Hände erhoben bleiben zu dem Gott, der gibt und nimmt? Wenn du alles wegnimmst, dieses Leben, das du gegeben hast, wird mein Herz dir immer noch singen. Wenn mein Leben nicht das ist, was ich erwartet habe, die Pläne, die ich gemacht habe, fehlgeschlagen sind, wenn nichts mehr bleibt, um mich wegzustehlen, wirst du genug sein für mich? Wird mein gebrochenes Herz immer noch singen? Wenn ich alles verlieren würde, würden meine Hände erhoben bleiben zu dem Gott, der gibt und nimmt? Wenn du das alles wegnimmst, dieses Leben, das du gegeben hast, wird mein Herz dir immer noch singen. Sogar wenn du alles wegnimmst, lässt du mich nie los. Ich bin dein.